Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Anhörung der Kinderkommission des Deutschen Bundestages, die auch im Parlamentsfernsehen übertragen wird. Außerdem wird ein Wortprotokoll erstellt, das veröffentlicht wird. Die Kinderkommission ist ein Unterausschuss im Deutschen Bundestag. Wir haben den Auftrag, uns mit den Belangen von Kindern und Jugendlichen zu befassen. Dazu führen wir Anhörungen jeweils zu einem bestimmten Themenkomplex mit unterschiedlichen Expertinnen und Experten durch. Uns geht es dabei um grundsätzliche Themen und Fragen, die langfristig Bedeutung für die Wahrnehmung der Belange der Kinder haben. Wir beschäftigen uns als Kinderkommission unter meinem Vorsitz in diesen Wochen mit dem Thema Kinder und Umwelt. Es soll unter anderem darum gehen, was Kinder und Jugendliche über den Klimawandel lernen, wie junge Menschen an Meinungsbildungsprozessen in diesem Zusammenhang beteiligt werden und welche Bedeutung eine intakte Umwelt im Sinne der Kinderrechte hat. In unserer heutigen Anhörung geht es genau darum, nämlich wie weit es ein Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt gibt und wie es umgesetzt werden kann. Dazu begrüße ich zunächst als Expertinnen Herrn Jonas Schubert von Terre des Hommes, Frau Juliane Kippenberg von Human Rights Watch und Frau Lydia Berneburg von UNICEF Deutschland sowie zugeschaltet Frau Rainer Ivanova. Frau Rainer Ivanova gehört zum UNICEF Juniorbeirat. Und ich hoffe, Frau Ivanova, Sie können uns hören und sehen. Ja, das funktioniert. Hier im Raum sind wir mit meinen Kolleginnen und Kollegen Norbert Müller von der Linken, Susanne Rüttrich von der SPD, ich, Charlotte Schneidewind-Hartnagel von Bündnis 90 Die Grünen. Und zugeschaltet ist uns Frau Wissmann von der CDU und Herr Seestern-Pauli von der FDP, Herr Huber von der AfD ist entschuldigt und noch nicht anwesend. Ich freue mich, dass Sie heute in Präsenz auch zu uns kommen konnten. Und wir haben bis maximal 16.30 Uhr Zeit für diese Anhörung. Und ich würde vorschlagen, dass Sie zunächst einzeln Gelegenheit zu einem kurzen Eingangsstatement haben. Wir haben dazu je Beitrag höchstens 10 Minuten eingeplant, die Sie aber nicht ausschöpfen müssten. Aber ich glaube, Sie werden alle Mühe haben, sich so kurz zu fassen, weil Sie viel mehr zu sagen hätten. Und ich würde Ihnen dann auch ein Signal geben, wenn diese 10 Minuten überschritten werden, weil wir im Anschluss daran ja dann nochmal diese eine Stunde Fragerunde haben. Und wir beginnen deshalb jetzt mit dem Statement von Frau Berneburg.
Vielen Dank. Jetzt sollte auch die Präsentation und zu sehen sein, ich auch zu hören. Vielen Dank, Frau Schneidewind-Hartnagel, sehr geehrte Abgeordnete. Wir freuen uns, dass heute dieses Thema auf der Tagesordnung der Kinderkommission steht. Und wir freuen uns zusätzlich auch, dass es zu diesem Zeitpunkt diskutiert wird, wo der veränderte Klimawandel, veränderte Klimabedingungen diese Debatte umso dringlicher machen. Als Sachverständige haben wir uns vorab kurz abgesprochen, da unsere Beiträge sehr eng beieinander liegen. Und wir werden ganz grob in den ersten beiden Beiträgen darauf eingehen, was die Probleme, die Herausforderungen sind, Lösungsansätze aufzeigen mit etwas anderen Akzenten, dann etwas konzeptioneller auf das Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt eingehen und zuletzt noch einen Fokus setzen auf den Zugang zur Justiz in diesem Kontext. Ich möchte meinen Beitrag zum einen darauf eingehen, inwiefern Umweltrisiken das Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt gefährden, wie dieses Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt bei uns bei UNICEF in der Programmarbeit umgesetzt ist und zuletzt aufzeigen, welcher Handlungsbedarf auch bei der Bundesregierung besteht. Erstens, Umweltrisiken gefährden das Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt. Aktuelle Tendenzen und Zahlen zeigen sehr eindeutig, dass die Umweltkrise eine Krise der Kinderrechte ist. Trotz Fortschritte in den letzten 3 Dekaden hinsichtlich der Entwicklung und der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen gibt es durch die veränderten Umweltherausforderungen massive und schnell veränderte Umweltbedingungen Gefährdung gegenüber der Gesundheit und dem Wohlbefinden von Kindern. 26% der Todesfälle bei Kindern unter 5 Jahren sind auf Umweltrisiken zurückzuführen, die adressiert werden könnten, also verhindert werden könnten. Das ist zum Teil auf unzureichende Wasser- und Sanitärversorgung zurückzuführen. Beispielsweise leben heute 785 Millionen Menschen ohne einen ausreichenden Zugang zu Wasser- und Sanitärversorgung. Und jedes 4. Kind wird angenommen, habe 2040 keinen Zugang zu ausreichender Wasserversorgung. Es ist ein Wandel zu beobachten von ansteckenden Krankheiten hin zu nicht ansteckenden Krankheiten, die durch die Veränderung, also als Grund für die Mortalität von Kindern, was auch auf veränderte Umweltbedingungen zurückzuführen ist. 93% der Kinder unter 15 Jahren atmen Luft ein, die so verschmutzt ist, dass ihre Gesundheit und ihre Entwicklung gefährdet sind. Eines von drei Kindern, also bis zu 800 Millionen Kinder weltweit, haben einen zu hohen Blutbleiwert, was beispielsweise zu einem niedrigen IQ, zu schlechten oder zu Aufmerksamkeitsdefiziten führen kann und andere Defizite mit sich bringt. Diese genannten Zahlen legen bereits nahe, dass Kinder besonders von den Umweltbelastungen betroffen sind. Ich möchte hier trotzdem noch mal genauer darauf eingehen. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Sie haben eine viel höhere Verwundbarkeit als Erwachsene und sind größeren Risiken ausgesetzt. Sie sehen hier auf der Folie auch noch mal die fünf zentralen Kategorien von Umweltbelastung: giftige Metalle, giftige Chemikalien, schädlicher Abfall, Umweltrisiken und Klimawandel. Auch wenn Kinder am wenigsten zu diesen Risiken, zu diesen Belastungen beigetragen haben, sind es Kinder, die am meisten unter den Auswirkungen, von den Auswirkungen betroffen sind. Sie sind in ihrer Entwicklung betroffen. Sie sind besonders betroffen durch kindspezifisches Verhalten und dadurch, dass sie die zukünftige oder als zukünftige Generation am längsten von diesen Folgen auch betroffen sind. Das zeigt sich in den verschiedenen Phasen des Lebens bei Kindern und Jugendlichen. Es beginnt in der Schwangerschaft und in der Stillzeit, wo beispielsweise schädliche Chemikalien wie Blei, Quecksilber, andere Schadstoffe vom Körper der Mutter an das Kind weitergegeben werden können und massive Folgen haben, beispielsweise zu Frühgeburten führen kann. Es wird dann fortgesetzt in der frühen Kindheit, wo Kinder beispielsweise durch spezifische Verhaltensweisen wie ein sehr hoher Hand-zu-Mund-Kontakt, solche spezifischen Verhaltensweisen, die einfach diese Auswirkung noch mal befördern, gleichzeitig auch, weil sie verhältnismäßig viel Luft und Nahrung im Verhältnis zu ihrem Körper aufnehmen und deswegen auch besonders vulnerabel sind. Sind beispielsweise dann besonders vulnerabel gegenüber Unterernährung, Durchfallerkrankungen und anderen Folgen. Im Jugendalter befindet sich der Körper weiterhin in der Entwicklung. Es werden wichtige Funktionen ausgebildet, wie der hormonelle Haushalt. Und es gibt aber auch Folgen, die beispielsweise gar nicht in der Kindheit auftauchen, aber dann im Erwachsenenalter erst sichtbar werden. Diese besondere Verwundbarkeit von Kindern durch Umweltrisiken, durch Belastungen, die auch durch den Klimawandel zustande kommen, das ist bereits in der Kinderrechtskonvention angelegt und gibt dort explizite Referenzen. Und UNICEF macht sich dafür stark, dass dieses Recht auf eine gesunde Umwelt international anerkannt wird und umgesetzt wird. Was genau dort Mechanismen sind, darauf wird auch noch Jonas Schubert später eingehen. Ich möchte hier noch aufzeigen, inwiefern UNICEF das Thema, das Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt auch in der Programmarbeit adressiert. Dazu möchte ich vorstellen, das UNICEF-Rahmenwerk Healthy Environments for Healthy Children, das einen Fokus darauf hat, auf die Reduzierung von Gesundheitsrisiken durch Umweltrisiken. Und dieses Rahmenwerk schließt natürlich an andere Strategien in anderen Bereichen, wie im Bereich WASH, also Wasser, Sanitärversorgung, aber auch Ernährung und expliziten Klimastrategien von UNICEF an. Hier adressiert UNICEF im Grunde fünf Kernbereiche im Gesundheitsbereich. Das ist zum einen die Förderung von reaktions- und anpassungsfähiger medizinischer Grundversorgung. Da schließt tatsächlich ein, dass Umweltfaktoren in die Gesundheitsversorgung mit einbezogen werden systematisch und dass sektorübergreifend entsprechende Maßnahmen gefördert werden. Der zweite Punkt, dass eine gesunde Umwelt auch in Schulprogrammen integriert ist, im Curriculum und dort eine wichtige Rolle einnimmt. Der dritte Punkt, dass Kinder und Jugendliche als Akteure des Handelns hinsichtlich des Klimawandels und Umweltrisiken gefördert werden. Sie als Expertinnen für zukunftsfähige Ansätze, um diese Problematik anzugehen. Und ein weiterer Punkt, die Mobilisierung von kollektivem Handeln. Hier sind vor allem Advocacy- und Mobilisierungsstrategien, Sensibilisierungsstrategien gemeint, die darauf hinarbeiten, dass Kinderrechte explizit in Umwelt- und Klimapolitik verankert sind. Dann ein letzter Punkt, Stärkung von klimaresilienten und nachhaltigen Gesundheitseinrichtungen. Hier ist zum einen eine nachhaltige Energieversorgung gemeint, aber auch das nachhaltige Abfallmanagement und auch ein nachhaltiges Beschaffungswesen. Auch ist hier, wird hier angesprochen, die Förderung von Widerstandsfähigkeit von Strukturen, von Systemen, was wir auch unter dem Begriff Disaster Risk Reduction fassen. Ich möchte jetzt hier noch ganz kurz darauf eingehen, dass es beispielsweise, also auf ein Beispiel in Indien zu klimaresilienten und nachhaltigen Gesundheitseinrichtungen. Dort konnte UNICEF gemeinsam mit dem Ministerium für Gesundheit und Familie in 58 Gesundheitszentren eine stabile, resiliente Energieversorgung etablieren. Das konnte dann so weitergeführt werden, dass wirklich 407 Gesundheitseinrichtungen davon profitieren konnten und dann in dem Erhebungszeitraum zwischen 2010 und 2014 die Patienten, die ambulanten Patienten verdoppelt und die stationären Patienten verzehnfacht werden konnte, die Zahl. Und wo einfach zeigt, dass resiliente Infrastruktur einmal zu natürlich einer anderen Quantität führen kann, gleichzeitig aber auch von Qualitätssteigerungen berichtet wurde. Beispielsweise 70% der Befragten der Basisgesundheitszentren haben von einer verbesserten Versorgung der Neugeborenenstation berichtet. Zuletzt möchte ich noch und genau vor diesem Hintergrund, den ich geschildert habe, einige Handlungsempfehlungen für die Bundesregierung mit auf den Weg geben, anknüpfend an den Maßstab der UN-Kinderrechtskonvention und der Agenda 2030. Dieses Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt ernst zu nehmen und Kinder vor Umweltbelastungen und Folgen des Klimawandels tatsächlich zu schützen, eine ambitionierte Klima- und Umweltpolitik umzusetzen und dort wirklich auch den Zugang zu sichern. Punkt 2, Kinderrechte umfassend in der Umwelt- und Klimapolitik zu berücksichtigen. Das heißt wirklich in Strategien, in nationale Aktionspläne, in Strategien zur Umwelt- und Klimapolitik Kinderrechte nachhaltig integrieren. Dann die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen als zentrale Akteure selbst zu fördern. Und diese drei Punkte spiegeln sich auch sehr in dieser wegweisenden Deklaration on Children, Youth and Climate Action wider, die wir empfehlen, dass die Bundesregierung diese Erklärung mitzeichnet und umsetzt. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Berneburg, für Ihren Vortrag. Und wir fahren mit Herrn Schubert fort. Ach, entschuldige, Frau Kippenberg. Oh, entschuldigen Sie bitte, bin jetzt gerade in der Zeile verrutscht. Danke für den Hinweis, Herr Schubert.
Kein Problem. Guten Tag. Mein Name ist Juliane Kippenberg. Ich arbeite für Human Rights Watch, eine internationale Menschenrechtsorganisation. Der Schwerpunkt meiner Arbeit ist Kinderrechte und Umwelt. Ich habe unter anderem Untersuchungen durchgeführt zu Bleivergiftung und Quecksilbervergiftungen in verschiedenen Ländern Afrikas und Asiens. Und auch teilgenommen für Human Rights Watch an den Verhandlungen für einen internationalen Vertrag über Quecksilber, die UN-Minamata-Konvention, und arbeite auch zum Thema Kinderrechte und Klimawandel. Ich möchte im ersten Teil meiner Darstellung kurz auch noch mal auf die Problematik eingehen und dann im zweiten auf Empfehlungen. Wir haben in sehr vielen verschiedenen Ländern und Kontexten dokumentiert, wie Kinderrechte als Folge von Umweltschäden verletzt werden und natürlich auch als Folge vom mangelnden Handeln von Regierungen. Und zwei Themen möchte ich da herausgreifen, zum einen Umweltgifte und zum anderen die Klimakrise. In Bezug auf Umweltgifte wurde es ja auch schon von Frau Berneburg beschrieben. Kinder werden schädlichen Chemikalien wie Schwermetallen oder anderen giftigen Substanzen ausgesetzt und sind dabei besonders gefährdet, weil ihr Körper die Substanzen oft in größerer Menge aufnimmt und die Schäden, die entstehen, gravierender sind. Das bedeutet einen Angriff oder eine Verletzung des Kinderrechts auf Leben, auf Gesundheit, aber auch auf andere Rechte, zum Beispiel das Recht auf Bildung, das Recht auf Information oder das Recht auf Spiel. Und hier möchte ich jetzt kurz einige Bilder teilen, die so ein bisschen das illustrieren aus unserer Arbeit. Da warten wir mal kurz, dass es kommt. Ich hoffe, Sie können das jetzt sehen. Das ist eine, was Sie da sehen auf dem Schirm, hoffe ich, genau, ist eine Mine des Kleingoldbergbaus in Ghana. Und dort wird eben Quecksilber eingesetzt, um das Gold aus dem Erz zu lösen. Diesen Jungen habe ich beinahe zum Beispiel interviewt und der hat mir gezeigt, wie er eben dieses kleine Fläschchen Quecksilber immer mit sich herumträgt und täglich oder alle paar Tage zumindest einsetzt in seiner Arbeit, um das Gold aus dem Erz herauszulösen, gar nicht bewusst darüber, wie gefährlich das eigentlich ist. Ebenso haben wir in vielen anderen Gebieten der Welt wirklich gravierende Probleme mit Umweltgiften für Kinder dokumentiert. Ein anderes Beispiel, was ich zeigen möchte hier, ist Guinea, Westafrika auch, wo im Bauxitabbau, in diesem Fall durch große Minen, eine Wasserverschmutzung und auch Wasserknappheit eingetreten ist. Und das hat dazu geführt, dass oft die Wege, um das Wasser zu holen, sauberes Trinkwasser zu bekommen, sehr, sehr viel länger geworden sind. Und gerade junge Frauen und Mädchen müssen dann eben sehr lange Wege gehen. Und das hat bedeutet weniger Sicherheit für die, aber auch andere Konsequenzen, zum Beispiel für ihre Arbeit und für ihre Bildung. Ein anderer Bereich, in dem natürlich Umweltgifte ein riesiges Problem sind, ist die Landwirtschaft. Hier ist das Beispiel, was Sie hier sehen, Brasilien. Da werden ja auch Pestizide aus Deutschland eingesetzt und auch aus vielen anderen Ländern und führen zu Pestizidvergiftungen zum Teil, weil die Praxis, wie die Pestizide versprüht werden, eben derart gestaltet ist, dass das auch zum Teil in die Wohngebiete geht und in Schulen. Und diese Frau zum Beispiel und ihr Kind sind eben, haben eben konkret auch unter Symptomen von Pestizidvergiftung gelitten, als wir sie interviewt haben für unsere Recherche. Und ein dritter Bereich, den man nennen kann, ist der Einsatz von Umweltgiften in der Leder- und Textilproduktion. Dieses Bild zeigt zwei Jungen, die in Bangladesch in der Lederverarbeitung arbeiten. Und auch dort sind Kinder und natürlich auch Erwachsene extrem giftigen Stoffen ausgesetzt, sowohl durch ihre Arbeit als auch dadurch, dass diese Gifte in die naheliegenden Gewässer geleitet werden und also auch die umliegenden Wohngebiete betreffen, also auch sehr kleine Kinder, die dort nicht direkt arbeiten. Das ist so zum Thema Umweltgifte, mal so einige Beispiele. Das andere große Thema ist natürlich die Klimakrise, auf das ich kurz eingehen möchte. Auch da können wir eben jetzt schon sehen, dass Kinderrechte konkret verletzt werden. Man spricht ja oft in Bezug auf die Klimakrise auf die zukünftigen, von den zukünftigen Problemen, die es geben könnte. Aber aus unserer Sicht ist es ganz klar so, dass es diese Probleme jetzt schon gibt. Ein Beispiel hier, einfach nur ein Bild aus Kenia im Norden, wo wir in der Nähe des Turkana-Sees dokumentiert haben, wie das Austrocknen des Sees und generell eine zunehmende Wasserknappheit eben das Leben der Kinder auch gerade sehr stark beeinträchtigt und auch deren Gesundheit. Ein anderes, eher vielleicht weniger zu erwartendes Beispiel ist Kanada, wo wir gerade kürzlich in einer Recherche gezeigt haben, dass indigene Bevölkerung in Kanada, also First Nation Populations, zunehmend mit dem Problem der Ernährungssicherheit zu kämpfen haben und dass ihre traditionellen Formen der Jagd und so weiter so nicht mehr möglich sind und dadurch wirklich große Probleme in der Ernährungsbeschaffung und auch in gesunder Ernährung entstehen. Und dann möchte ich noch kurz erwähnen, dass wir auch in unserer Arbeit halt sehen, wie Kinderrechte, vor allem das Kinderrecht auf Gesundheit, verletzt werden im Zusammenhang mit Waldbränden. Hier zum Beispiel die Waldbrände im Amazonas in Brasilien und auch im Zusammenhang mit dem Kohleabbau, der natürlich sowieso zum Klimawandel massiv beiträgt. Das haben wir also auch in unserer eigenen Arbeit sehen können. Und was diesen und anderen Fällen gemein ist, ist, dass eben ein ganzes Spektrum von Rechtsverletzungen der Kinderrechtskonvention vorliegt, dass Kinder aus armen und marginalisierten Bevölkerungsgruppen besonders oft betroffen sind und stark betroffen sind, dass Unternehmen und die Wirtschaft in vielen von diesen Beispielen eine wesentliche Rolle spielen und dazu beitragen, dass diese Kinderrechte verletzt werden, dass es ganz wesentlich eben eine unzureichende Wahrnehmung staatlicher Schutzverantwortung gibt, zu wenig Koordination zwischen den Umwelt- und den Kinderrechtsakteuren, also das kann man dann sehen auf der nationalen Ebene, wo die Ministerien sich zum Beispiel überhaupt nicht koordinieren, aber auch auf internationaler Ebene zum Teil zwischen den internationalen Institutionen und dass es eine ungenügende Einbindung von Kindern und Jugendlichen in politische Entscheidungen gibt. Und so komme ich jetzt zum zweiten Teil, nämlich unseren Empfehlungen. Es muss halt wirklich schnellstens gehandelt werden, um diesen massiven Übergriffen auf Kinderrechte ein Ende zu setzen. Ganz generell ist unsere Forderung, dass Kinderrechte in der nationalen und internationalen Umweltpolitik viel stärker verankert werden und natürlich auch, dass bessere umweltpolitische Entscheidungen getroffen werden. Ich möchte aber auch noch drei ganz konkrete, etwas wirklich vielleicht greifbare Empfehlungen hier formulieren. Erstens nämlich die Anerkennung des Menschenrechts auf eine sichere, saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt durch die UN, die auch Kinderrechte explizit einschließt. Davon wird ja auch Herr Schubert gleich noch etwas genauer sprechen. Also auch aus unserer Sicht ist es ein ganz wichtiger Schritt, besonders auch für Kinder und zukünftige Generationen, die ja einen unverhältnismäßig großen Anteil an der Last von Umweltschäden tragen. Wir begrüßen es, dass die Bundesregierung sich letzten Monat einer gemeinsamen Erklärung von etwa 60 Staaten vor dem Menschenrechtsrat angeschlossen hat, die genau die explizite Anerkennung dieses Rechtes fordert. Und rufen die Regierung dazu auf, konstruktiv zusammen mit anderen Staaten auf dieses Ziel der globalen Anerkennung des Rechtes auf eine gesunde Umwelt hinzuarbeiten. Darüber hinaus sollte die Bundesregierung die Ausarbeitung und Verabschiedung eines General Comment durch den UN-Kinderrechtsausschuss unterstützen. Ein solcher General Comment, also eine Art Interpretation eigentlich der Konvention, wäre hilfreich, um die Staatenverpflichtungen in Bezug auf Kinderrechte und Umwelt genauer zu definieren. Unsere zweite zentrale Empfehlung ist, dass wirklich es eine Klimapolitik gibt, die der Dramatik der Lage gerecht wird und die Rechte von Kindern und zukünftigen Generationen viel mehr in den Blick nimmt. Die Bundesregierung müsste dringend Maßnahmen ergreifen, um den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, natürlich in Übereinstimmung mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und dem Pariser Abkommen. Auch wenn Deutschland infolge der Corona-Maßnahmen ja sein Klimaschutzziel für 2020 erfüllt hat, gibt es keinen Grund zum Feiern. Deutschlands nationaler Klimaschutzplan bleibt derzeit weiter hinter dem zurück, was zur Verwirklichung des Ziels des Pariser Abkommens notwendig wäre und erwähnt auch Kinder nicht einmal mit einem einzigen Wort. Wenn alle Staaten vergleichbar schwache Klimaziele wie Deutschland hätten, dann würde die globale Erwärmung 3 bis 4 Grad betragen. Human Rights Watch fordert die Bundesregierung daher auf, dringend Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind, um das EU-Ziel von Net Zero bis 2050 oder vorher zu erreichen. Und bei der Umsetzung des Pariser Abkommens sollten Kinderrechte besonders in den Blick genommen werden. Zum Beispiel im Rahmen von Anpassungs- und Katastrophenmaßnahmen sollte gerade auch besonders darauf geachtet werden, dass die Rechte von Kindern beachtet werden. Die dritte und letzte Empfehlung, mit der ich schließen möchte, ist ein robustes Lieferkettengesetz, um Umweltschäden mit Folgen für Kinderrechte in globalen Lieferketten zu vermeiden. Kinder leiden weltweit direkt und indirekt unter einem breiten Spektrum an Kinderrechtsverletzungen in globalen Lieferketten, auch in der Folge von Umweltschäden. Ich habe am Anfang zwei Beispiele genannt, die ich hier auch noch mal kurz zitieren möchte, nämlich Pestizide und Bauxit. Auch deutsche Firmen exportieren Pestizide nach Brasilien beispielsweise, giftige Pestizide. Und deutsche Autofirmen beziehen auch Aluminium aus Guinea, wo eben es zum Beispiel zu Wasserknappheit infolge dieses Bauxitabbaus gekommen ist. Freiwillige Maßnahmen seitens von Unternehmen sind nicht ausreichend, wie das Monitoring des Nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte in Deutschland ja klar gezeigt hat. Nächste Woche wird im Bundestag der Gesetzentwurf zum Lieferkettengesetz diskutiert. Wir sehen das als einen Schritt in die richtige Richtung, aber wir meinen auch, dass da deutlich nachgebessert werden müsste. Insbesondere sollte das Gesetz Unternehmen explizit dazu verpflichten, menschenrechtliche Risiken kontinuierlich und systematisch entlang der gesamten Lieferkette zu bewerten und anzugehen und nicht nur, wie jetzt vorgesehen, bei unmittelbaren Zulieferern. Denn bei Zulieferern, die also als mittelbar gelten, die weiter unten in der Lieferkette angesiedelt sind, sieht der Entwurf augenblicklich vor, dass Unternehmen nur eine sogenannte anlassbezogene menschenrechtliche Sorgfaltsprüfung durchführen müssen. Damit weicht der Gesetzentwurf vom internationalen Standard der Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte ab. Die schlimmsten Menschenrechtsverletzungen und gerade eben auch Verletzungen der Kinderrechte finden aber oft am Anfang von Lieferketten statt. Eine solche umfassende Sorgfaltspflicht ist machbar und wird ja auch schon von einigen Unternehmen umgesetzt. Auch der Kinderrechtsausschuss hat 2013 schon betont, dass es staatliche Aufgabe ist, Sorgfaltspflicht für Kinderrechte für Unternehmen einzuführen, um unternehmerische Auswirkungen auf Kinderrechte zu ermitteln und zu verhindern. Danke.
Vielen Dank, Frau Kippenberg. Und jetzt Herr Schubert.
Ja. Zunächst einmal vielen Dank für die Einladung in die Kinderkommission des Bundestags. Ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut, weil ich finde, die Anhörungsreihe zum Thema Kinder und ihre Umwelt kommt wirklich zur passenden Zeit. Ich kann Ihnen da aus meiner eigenen Arbeit zu dem Thema Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt nur berichten, dass das Thema auch in anderen Ländern eifrig diskutiert wird und von der internationalen Gemeinschaft insgesamt. Das Fachgespräch heute adressiert ein wichtiges Leitthema der gesamten Anhörungsreihe, denke ich. Lydia Berneburg und Juliane Kippenberg haben in ihren Beiträgen auf sehr anschauliche Weise gezeigt, wie Umweltkinderrechte im globalen Maßstab, aber auch in spezifischen Situationen verletzt werden, was daraus für den Schutz der Kinderrechte folgen muss und wie Lösungen aussehen können. Ich konzentriere mich in meinem kurzen Vortrag darauf, dies zu vertiefen, und zwar durch die Erläuterung wichtiger konzeptioneller und normativer Entwicklungen im Bereich der Umweltrechte in den letzten Jahren. Dazu zeige ich kurz eine Präsentation, die ich jetzt teile. Ich möchte Ihre Geduld nicht zu sehr mit Organisationsdetails strapazieren, aber zumindest kurz darlegen, warum TERDESOM hier heute vertreten ist. Die Organisation TERDESOM spielt eine relativ wichtige Rolle oder hat und spielt sie noch als Impulsgeber bei der Entwicklung des Kinderrechts auf eine gesunde Umwelt, vor allem auf internationaler Ebene. Wir haben beispielsweise zusammen mit dem UN-Kinderrechtsausschuss im Jahr 2016 eine globale Konferenz organisiert, um den Umweltschutz als Thema überhaupt erstmal auf die Kinderrechtsagenda zu setzen im internationalen Bereich. Wir haben mit anderen Organisationen wie UNICEF und dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen eine Initiative zur Förderung des Kinderrechts auf eine gesunde Umwelt, CERI, gegründet. Und zu guter Letzt, oder last not but least, hat TERDESOM im letzten Jahr eine internationale Kampagne, die My Planet, My Rights-Kampagne, zur Stärkung des Kinderrechts auf eine gesunde Umwelt gestartet. Dies nur ganz kurz zur Organisation. Auf dem Bildschirm sehen Sie eine Folie, die ich häufiger zum Einstieg nutze, wenn ich eine Präsentation über das Recht auf eine gesunde Umwelt halte, vor allem vor Jugendlichen und Kindern. Ich finde sie zum Einstieg oder für diesen Zweck recht anschaulich, und deshalb habe ich sie auch Ihnen mitgebracht. Eine Frage, die sich viele Menschen stellen, die zum ersten Mal mit dem Thema in Berührung kommen, ist recht simpel, aber sehr verständlich. Was ist eigentlich das Recht auf eine gesunde Umwelt? Der Umweltbegriff ist recht weit gefasst. Es ist deshalb wichtig zu erklären, was genau das Recht auf eine gesunde Umwelt beinhaltet, damit es auch Wirkung entfalten kann. In den blauen Gedankenwolken finden Sie einige Anregungen, Aspekte, die darunter fallen könnten oder auch nicht. Nehmen wir das Beispiel Luftverschmutzung. Jedes Jahr sterben 600.000 Kinder unter 5 Jahren an den Folgen von Luftverschmutzung. Wenn gute Luft zum Atmen nicht zum Recht auf eine gesunde Umwelt gehört, was dann, könnte man fragen. Bei anderen Aspekten muss man genau hinschauen und überlegen, ob und wie sie kinderrechtlich begründet werden können. Beim Tierschutz zum Beispiel geht es ja um Tiere oder deren Schutz und nicht in erster Linie um den Menschen. Aber wenn Kinder ihr Recht auf Meinungsfreiheit oder ihr Klagerecht nutzen, um sich für Tiere einzusetzen, dann wird die Relevanz von Kinderrechten wiederum deutlich. Um sich dem Thema weiter anzunähern, ist es hilfreich, sich deutlich zu machen, wie Umwelt- und Kinderrechtsschutz grundsätzlich zueinander stehen. Zunächst einmal handelt es sich um unterschiedliche Politikbereiche, und das ist auch gut so. Nicht jedes Umweltproblem ist ein Menschenrechtsproblem und nicht jedes Menschenrechtsproblem hat eine Umweltdimension. Um dies kurz zu erklären, Umweltschutz hat häufig eine breitere Schutzfunktion als die Menschenrechte. Es geht eben nicht nur um den Schutz der Menschen, sondern auch um den Schutz der Tiere oder der Natur an sich. Dennoch weisen Kinderrechte und Umweltschutz eine große Schnittmenge auf. Die wird allerdings häufig nicht ausreichend berücksichtigt, und deshalb sind wir heute hier. Ich möchte anhand der Folie ganz kurz skizzieren, was ich damit meine. In dem grünen Kreis auf der linken Seite sind einige internationale Verträge und nationale Gesetze aus dem Umweltbereich genannt. Diese stehen natürlich zunächst einmal für sich selbst, aber sie bieten Ansätze für die Integration von Kinderrechten. Das Pariser Klimaabkommen zum Beispiel ist der erste globale Umweltvertrag, der Menschenrechte und die Pflichten von Staaten, sie im Klimakontext umzusetzen, benennt. Nicht nur das, er bezieht sich ausdrücklich auf die Kinderrechte. Ein zweites Beispiel aus dem grünen Kreis. Das Bundesemissionsschutzgesetz soll vor Verschmutzung aller Art schützen, unter anderem Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung und so weiter. Es geht hier natürlich in erster Linie um Prävention, aber das Gesetz dient auch der Sicherstellung der Gesundheit der Kinder und der Verwirklichung ihres Rechts auf Gesundheit. Interessanterweise fehlt es an Regelungen im deutschen Kontext, die klar benennen, welche Rechte und Bedürfnisse Kinder im Umweltkontext haben. Dies bezieht sich dann sowohl auf den blauen als auch auf den grünen Kreis. Wenn man die Schnittmenge zwischen Umwelt- und Kinderrechtsschutz genauer beschreiben will, dann bietet es sich an, zuallererst einen Blick in die Kinderrechtskonvention zu werfen, den globalen Standard für Kinderrechte. Hier lassen sich drei Kernaussagen formulieren. Erstens, die UN-Kinderrechtskonvention ist wirklich eine gute normative Grundlage für einen kinderrechtsbasierten Umweltschutz. Sie enthält Bezüge zu Umweltherausforderungen im Bereich der Bildung und der Gesundheit. Die Kinderrechtskonvention ist auch der einzige globale Menschenrechtsvertrag, der Umweltprobleme überhaupt benennt. Zweitens, eine gesunde und intakte Umwelt ist die Voraussetzung für die Umsetzung einer Vielzahl von Kinderrechten. Ich habe einige in der Klammer genannt. Frau Kippenberg hat viele weitere vorhin in ihrem Vortrag erwähnt. In der Praxis, und dies ist eine unserer zentralen Botschaften, spielen sie häufig jedoch keine große Rolle in der Umweltpolitik, trotz ihrer Relevanz. Oder sie werden auf bestimmte Themen reduziert. Kindergesundheit spielt zum Beispiel häufig eine Rolle im Bereich der Umweltpolitik oder in Umweltgesetzen, aber andere Kinderrechte, wie zum Beispiel das Kinderrecht auf Spiel oder das Recht auf kulturelle Identität, werden jedoch selten erwähnt und auch ausführlich geregelt. Der Kinderrechtsansatz gibt hier Orientierung für umfassende Lösungen im Sinne der Kinder. Drittens, die Verwirklichung der Kinderrechte ist Voraussetzung für gute Umweltpolitik. Wenn junge Menschen Zugang zu lesbaren Umweltinformationen haben, wenn sie in den Genuss guter Umweltbildung kommen, wenn sie ihr Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit ausüben können, dann werden sie zu aktiven Akteuren oder zu Akteuren im Umweltschutz und tragen so zu effektiven und gerechten Lösungen bei. Wir stellen jedoch fest, dass junge Umweltaktivisten auch in Deutschland wegen ihres Engagements immer häufiger Bedrohungen und auch Anfeindungen ausgesetzt sind und daher erhöhten Schutzbedarf haben. Eine weitere wichtige Aussage in diesem Kontext ist folgende. Alle Kategorien von Kinderrechten können eine Umweltdimension haben. Schutz-, Beteiligungs- und Gewährleistungsrechte. Weil ich schon über Schutz und Beteiligung gesprochen habe, hier nur kurz zur Relevanz der Gewährleistungsdimension. Natürlich hängt die Verwirklichung von Kinderrechten im Bereich der Umwelt auch vom aktiven Handeln der Regierung ab. Dass nämlich relevante Strukturen der Beteiligung zur Verfügung gestellt, politische und gesetzliche Rahmen geschaffen und auch Gelder für kinderspezifische Umweltprojekte zur Verfügung gestellt werden. Was heißt dies nun insgesamt für staatliches Handeln? Die Kernforderung lautet hier, Kinderrechte müssen angemessen in nationaler und internationaler Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik berücksichtigt werden. Das heißt für Deutschland etwa, die Bundesregierung ist verpflichtet, internationale Vereinbarungen zu treffen, die dem Kinderrechts- und Umweltschutz dienen. Und sie muss diese Vereinbarung entsprechend der Kinderrechte auch umsetzen. Gleiches gilt natürlich für die nationale Umweltgesetzgebung. Ich glaube, wir haben schon ein negatives Beispiel gehört. Die Tatsache, dass nur wenige Staaten Kinderbezüge oder Kinderbelange in ihre nationalen Aktionspläne zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens integrieren. Regierungen haben grundsätzlich drei Formen von Menschenrechts- oder Kinderrechtspflichten im Umweltkontext. Verfahrenspflichten stellen sicher, dass Kinder beispielsweise die Möglichkeit haben, ihre Partizipationsrechte auszuüben, wenn wir hier etwa an die Bereitstellung von lesbaren Umweltinformationen denken. Materielle Pflichten beziehen sich darauf, dass Staaten Kinder natürlich auch tatsächlich vor Umweltrisiken schützen müssen, etwa durch die Verabschiedung angemessener Umweltstandards. Schließlich gibt es eine spezielle Sorgfaltspflicht seitens des Staates sicherzustellen, dass Kinder tatsächlich in den Genuss ihrer Rechte im Umweltkontext kommen. Dies kann zum Beispiel besondere Maßnahmen zur Inklusion von Kindern in Umweltentscheidungen voraussetzen. Ich habe auf der Folie beispielhaft einige Maßnahmen aufgelistet, die zur Erfüllung dieser Pflichten beitragen können. Eine genaue Anleitung für staatliche Maßnahmen Zur Umsetzung der Kinderrechte im Umweltbereich finden Sie in wichtigen, im Übrigen sehr aktuellen Referenzdokumenten der Vereinten Nationen. Ich habe hier nur zwei exemplarisch genannt. Die Resolution des UN-Menschenrechtsrats aus dem letzten Jahr zu Kinderrechten im Umweltkontext und die Empfehlung des UN-Sonderberichterstatters über Umweltrechte zum Zusammenhang zwischen Kinderrechts- und Umweltschutz aus dem Jahr 2018. Man kann diese beiden Dokumente gut und gerne als Blaupause für einen kinderrechtsbasierten Umweltschutz bezeichnen. Aber nun zum Recht auf eine gesunde Umwelt. Wenn ich noch ein paar Minuten habe, oder es wird schon knapp, ja?
Es wird schon ein bisschen eng.
Okay.
Wir müssten dann doch zum Ende kommen.
Mache ich. Dann würde ich vorschlagen, dass ich nur ganz kurz noch etwas zur Relevanz des Kinderrechts auf eine gesunde Umwelt sage. Alles, was ich bisher erwähnt habe, lässt sich letztlich auf Basis bestehender Kinderrechte aus der Kinderrechtskonvention schon ableiten. Das heißt, wir brauchen kein Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt anerkennen, um zumindest kinderrechtsbasierten Umweltschutz umzusetzen. Das Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt ist dafür da, den kinderrechtsbasierten Umweltschutz zu stärken. Ein Beispiel dafür ist das folgende. Das Recht auf eine gesunde Umwelt geht über bestehende Menschenrechte hinaus. Weitgehender Umweltschutz im Sinne vorbeugender Maßnahmen, das heißt starker Klimaschutz, das heißt der Erhalt von gesunden Ökosystemen oder auch der biologischen Vielfalt, lassen sich viel direkter auf Grundlage eines eigenständigen Menschenrechts einfordern. Warum Kinder? Kinder sind viel stärker von Umweltproblemen und Risiken betroffen als Erwachsene. Davon haben wir vorhin schon gehört. Die Rechte und Interessen von Kindern werden bei Umweltentscheidungen häufig ignoriert, obwohl sie das Gegenteil einfordern. Und die Kinderrechtskonvention bietet sich als hervorragende normative Grundlage an, um das Kinderrecht auf eine oder das Menschenrecht auf eine gesunde Umwelt umzusetzen und auch anzuerkennen, weil es der Menschenrechtsvertrag ist, der Kinderrechte oder Umweltbezüge am deutlichsten benennt, der die Bevölkerungsgruppe schützt, die am meisten unter Umweltproblemen leidet. Und auch, er ist auch der Vertrag, den die meisten Staaten ratifiziert haben. Insofern hier die Forderung unserer Seite ganz klar, es muss zu einer Stärkung des Kinderrechts auf eine gesunde Umwelt kommen. Für uns ist hier ein langfristiges Ziel die Verabschiedung eines Zusatzprotokolls zur Kinderrechtskonvention oder auch die Verabschiedung anderer rechtlicher Instrumente, wie zum Beispiel eine allgemeine Bemerkung zur Kinderrechtskonvention. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Schubert. Und wir geben jetzt an Frau Ivanova, die die Runde beschließen wird. Und Frau Ivanova ist uns per Video zugeschaltet. Frau Ivanova, hören Sie und sehen Sie uns?
Ja, ich höre und sehe Sie. Ich hoffe, Sie hören mich auch.
Ah, wir hören Sie und wir sehen Sie jetzt auch, Frau Ivanova. Hallo und schön, dass Sie dabei sind. Bitte.
Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Vielen Dank erstmal für die Möglichkeit. Wie Sie schon sagten, heiße ich Rainer Ivanova. Ich bin 17 Jahre alt und engagiere mich für Klimaschutz und die damit einhergehenden Kinderrechte, die durch den Klimawandel verletzt oder eingeschränkt werden. Ich bin heute hier, weil ich meine Perspektive als Jugendliche mit Ihnen teilen möchte. Vielleicht als Hintergrund zu mir noch. Ich bin 2019 Teil einer Beschwerde geworden vor dem UN-Kinderrechtsausschuss, die sich an 5 Staaten widmet. Davon werde ich gleich auch noch etwas erzählen. Und ich bin außerdem seit Dezember Teil des UNICEF Junior Beirats. Und ja, ich freue mich sehr, heute etwas über meine Perspektive, beziehungsweise ich freue mich sehr, heute mit Ihnen meine Perspektive teilen zu können. Zu Beginn möchte ich gerne sagen, dass Ihnen sicherlich bekannt ist, dass meine Generation als junge Generation am stärksten von den Folgen des Klimawandels betroffen sein wird. Wir werden auch am längsten von den Folgen des Klimawandels betroffen sein, weswegen viele Jugendliche es in ihrer Verantwortung sehen, für Klimaschutz zu kämpfen und einen gesunden Planeten für unsere zukünftige Generation zu sichern. Eine Sekunde, tut mir leid. Ich habe leider etwas technische Schwierigkeiten, aber ich hoffe, ein ganz entscheidender Teil hiervon ist Jugendpartizipation. Wenn es darum geht, dass Entscheidungen über unsere Zukunft getroffen werden, sollten wir die Möglichkeit haben, mitzuentscheiden. Als Kinder und Jugendliche, die noch nicht die Möglichkeit haben zu wählen, werden unsere Meinungen in vielen Entscheidungen unterrepräsentiert. Und zwar vor allem in Entscheidungen, die oft uns am häufigsten und am stärksten betreffen. Dabei können sowohl Erwachsene als auch Jugendliche von einem aktiven Austausch profitieren. Viele Jugendliche sind politisch interessiert und können neue Perspektiven einbringen, wenn es zum Beispiel um Klimaschutz geht. Doch damit dies erfolgreich sein kann, muss man mehr tun, als Jugendlichen nur zuzuhören. Wie es das Wort Jugendpartizipation schon beinhaltet, muss eine aktive Beteiligung ermöglicht sein. Da diese Möglichkeit nur selten besteht, haben viele Kinder und Jugendliche die Initiative ergriffen, nicht weiter abzuwarten, sondern sich zu beschweren. Ein Beispiel sind die 6 Kinder und Jugendlichen aus Portugal, die die gesamte EU sowie Russland und die Türkei verklagt haben. Aber auch die Children vs. Climate Crisis Beschwerde, von der ich ein Teil bin, ist ein Beispiel und ich möchte gerne jetzt darauf eingehen. Wenn nun einmal meine Präsentation geteilt werden könnte, wäre das wundervoll.
Können wir sie sonst teilen?
Sehen Sie die Präsentation schon? Ah, jetzt. Genau. Wir sind 16 Kinder und Jugendliche aus 12 unterschiedlichen Ländern, deren Kinderrechte durch den Klimawandel verletzt werden. Stellvertretend für unsere Generation und zukünftige Generationen haben wir deshalb eine Beschwerde durch die Kinderrechtskonvention eingereicht, die sich an 5 Staaten richtet. Doch um ein Beschwerdeverfahren durch die Konvention zu starten, müssen 2 Dinge gegeben sein. Wenn Sie an der Stelle... Sehen Sie die Präsentation immer noch, oder?
Okay. Jetzt. Wunderbar.
Vielleicht fange ich dann direkt nochmal an. Genau, die Folie passt gut. Also wir sind 16 Kinder, die sich hier auf diesem Foto sehen können, aus 12 unterschiedlichen Ländern. Und unsere Kinderrechte werden durch den Klimawandel verletzt. Stellvertretend für unsere Generation und zukünftige Generationen haben wir deshalb eine Beschwerde durch die Kinderrechtskonvention eingereicht, die sich an 5 Staaten richtet, von denen ich gleich noch sprechen werde. Hier sehen Sie die 12 Länder, aus denen wir kommen und auch unsere Namen. Es ist auch Greta Thunberg dabei, von der Sie sicherlich schon mal gehört haben, aber auch viele andere Kinder und Jugendliche. Wie gesagt, damit man eine Beschwerde durch die Kinderrechtskonvention einreichen kann, müssen 2 Dinge gegeben sein. Zum einen muss die Kinderrechtskonvention überhaupt ratifiziert sein. Auf dieser Karte ist in dunkelgrün dargestellt, welche Länder die Kinderrechtskonvention ratifiziert haben. Und in lila sehen Sie die USA, welche als einziger UN-Mitgliedsstaat die Konvention nur unterzeichnet und nicht ratifiziert hat. Der Unterschied besteht darin, dass durch die Unterzeichnung nur die Absicht ausgedrückt wird, die Konvention einzuhalten, diese Absicht aber nicht verpflichtend ist, wie es bei einer Ratifizierung wäre. Nächste Folie bitte. Die 2. Voraussetzung ist, dass der Staat auch das 3. Zusatzprotokoll ratifiziert haben muss, was ein Individualbeschwerdeverfahren zulässt. Hier sehen Sie wieder in dunkelgrün alle Staaten, die dieses Zusatzprotokoll ratifiziert haben und diesmal in hellgrün, wo das Zusatzprotokoll nur unterzeichnet ist und nicht ratifiziert wurde. Infolgedessen sind die 5 Beschwerdegegner die Staaten, die beide diese Voraussetzungen erfüllen und die höchsten 2 CO2-Emissionen aufweisen. Nächste Folie bitte. Genau, und hier sehen Sie eine Karte mit den Beschwerdegegnern, welche Argentinien, Brasilien, Frankreich, die Türkei und auch Deutschland sind, die alle durch ihren wissentlichen Beitrag zum Klimawandel die Kinderrechte, die sie mir versprochen haben und all den anderen Kindern versprochen haben, verletzen. Gerne die nächste. Ja, perfekt. Als Kinder sind wir, wie ich schon gesagt habe, am stärksten vom Klimawandel betroffen und werden dies auch am längsten bleiben. Und der Klimawandel gefährdet spezifisch unsere Rechte auf Leben, das ist Artikel 6, unser Recht auf Gesundheitsvorsorge, Artikel 24, das Recht auf kulturelle Identität, Artikel 30, sowie das Recht darauf, dass das Kindeswohl als vorrangiger Gesichtspunkt berücksichtigt wird. Und genau darauf beziehen wir uns in unserer Beschwerde. Um dies in Perspektive zu setzen, möchte ich Ihnen gerne von Derby aus Nigeria und Litokne von den Marshallinseln erzählen, die auch Beschwerdeführer sind. Wenn Sie kurz aufhören können, die Präsentation zu teilen. Sonst kann die auch da bleiben. Ja, perfekt. Und zwar ist Debby 12 Jahre alt und lebt in Lagos in Nigeria und kriegt jedes Jahr 2 bis 3 Mal Malaria und muss deswegen ins Krankenhaus eingewiesen werden. Jeder in ihrer Familie hat schon mal Malaria gehabt und kriegt es mindestens einmal jährlich. Außerdem hat Debby Asthma, was durch die steigenden Temperaturen verschlimmert wird und häufigere Asthmaattacken auslöst, was ebenfalls dafür sorgt, dass Debby ins Krankenhaus eingewiesen wird. All das wirkt sich nicht nur auf ihre physische, sondern auch auf ihre mentale Gesundheit aus. Litokne ist 16 und lebt auf Ebeye, einer der Inseln der Marshallinseln, wo der Anstieg des Meeresspiegels mit hoher Wahrscheinlichkeit während seiner Lebenszeit dafür sorgt, dass sein Zuhause überschwemmt wird und unbewohnbar wird. Schon jetzt sind die Stürme auf vielen tropischen Inseln deutlich stärker als vor einigen Jahrzehnten, was vielen Inselbewohnern Angst macht. Aber einfach wegzuziehen ist für ihn und seine Familie keine Option. Seine Vorfahren haben schon immer auf dieser Insel gewohnt und er ist stolz darauf, ein Inselbewohner zu sein. Zudem ist es ein großer Teil seiner Kultur, auf der Insel zu wohnen. Und diese zu verlassen würde für ihn bedeuten, einen Teil seiner kulturellen Identität zu verlieren, was für ihn keine Option ist. Die Ursache all dessen ist der menschengemachte Klimawandel, wenn Sie an der Stelle die Präsentation nochmal teilen könnten. Vielen Dank. Seit der Industrialisierung hat sich die globale Durchschnittstemperatur um 1,1 Grad Celsius erwärmt, was in dieser Grafik von 2019 illustriert ist. Laut neuesten Erkenntnissen sind es heutzutage sogar 1,2 Grad Celsius. Nun gibt es grob gesagt 3 Szenarien, die wir bis 2100 erreichen werden. Im obersten Szenario sehen Sie, worauf wir mit den aktuellen Klimaschutzmaßnahmen zusteuern, was eine Erderwärmung von 3,5 Grad Celsius bis 2100 zur Folge haben wird. Anhand der Skala in der linken unteren Ecke können Sie sehen, was für eine lokale Temperaturerhöhung das mit sich zieht. Das mittlere Szenario stellt die Erwärmung von 2 Grad Celsius dar, wie es im Pariser Klimaabkommen abgesehen wird. Demnach soll die Erderwärmung auf 2 Grad Celsius, im Idealfall 1,5 Grad, beschränkt werden. Und das untere Szenario ist hierbei das sogenannte Best-Case-Szenario, das durch momentane Bemühungen nicht erreicht werden kann. An der Stelle möchte ich auch darauf eingehen, dass der Unterschied zwischen den 2 unteren Szenarien bei weitem mehr als nur 0,5 Grad Celsius beträgt, da bei einer Erderwärmung von nur 1,5 Grad im Vergleich zu einer Erderwärmung von 2 Grad Celsius um 420 Millionen Menschen weniger regelmäßig von Hitzewellen leiden, 270 Millionen Menschen weniger unter Wassermangel leiden und 61 Millionen Menschen weniger starken Überschwemmungen ausgesetzt sind. Deutschland ist eins der Länder, was für diese Folgen mitverantwortlich ist. An der Stelle können Sie aufhören, die Präsentation zu teilen. Soweit sind wir leider noch nicht. Vielen Dank. Deutschland ist eines der Länder, was für diese Folgen mitverantwortlich ist und dessen Bemühungen nicht ausreichen, um eine sichere Zukunft für meine Generation zu gewährleisten. Deutschland verfehlt momentan nationale Klimaziele, die ohnehin nicht ausreichen, um die globale Erwärmung auf 1,5 oder 2 Grad zu reduzieren und somit das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Um das große Ziel, bis 2050 klimaneutral zu sein, zu verwirklichen, sieht Deutschland bis 2030 eine Verminderung von 56% des Kohlendioxidausstoßes gegenüber 1990 vor. Ein Schritt in diese Richtung ist das Klimaschutzgesetz, was 2019 verabschiedet wurde. Doch laut des Umweltbundesamts wird Deutschland auch damit die Klimaziele für 2030 und 2050 nicht erreichen können. Es ist also klar ersichtlich, dass sich die Bundesrepublik weder an nationalen Klimazielen noch an internationalen Abkommen halten kann, was die Einschränkungen und das Verletzen von Kinderrechten zur Folge hat. Aus diesem Grund fordern wir durch die Beschwerde unter anderem die Feststellung, dass der Klimawandel eine Kinderrechtskrise ist und die Feststellung, dass die Beschwerdegegner durch ihren wissentlichen Beitrag zum Klimawandel die bereits genannten Kinderrechte verletzen. Um dies zu ermöglichen, muss Deutschland und die anderen Beschwerdegegner ihren CO2 Ausstoß reduzieren und die Klimaschutzmaßnahmen verstärken. Allerdings hält die Deutsche Bundesrepublik ebenso wie die anderen Beschwerdegegner die Klage für unzulässig. Ein Teil der Argumentation Deutschlands möchte ich gerne mit Ihnen teilen. Zuallererst wird behauptet, dass Deutschland nicht verantwortlich für Kinderrechtsverletzungen in anderen Ländern sei. Dieses Argument.
Frau Ivanova, ich muss ganz kurz darauf hinweisen, dass Sie die 10 Minuten schon überschritten haben und wenn Sie sich etwas kürzer fassen könnten, damit wir da nicht
allzu. Ich komme zum Ende.
Dankeschön.
Genau. Zuallererst wird behauptet, dass Deutschland nicht verantwortlich für Kinderrechtsverletzungen in anderen Ländern sei. Dieses Argument macht aber im Kontext des Klimawandels nur wenig Sinn, da deutsche Emissionen auch außerhalb der Staatsgrenzen eine negative Auswirkung auf den Klimawandel haben. Außerdem wird argumentiert, dass deutsche Emissionen nachweislich nicht spezifische Kinderrechte ausländischer Kinder verletzen und dass keins meiner Rechte bereits verletzt wurde, dem ich auch nicht zustimme. Aus diesen Gründen haben wir für die Zulässigkeit der Klage plädiert. Und nun ist der nächste Schritt, dass wir auf die Entscheidung des Kinderrechtsausschusses warten, der sich im Mai trifft und hoffentlich auf die Zulässigkeit eine Entscheidung bezüglich der Zulässigkeit mit uns teilt. Falls die Beschwerde für zulässig befunden wird, werden wir uns der Entscheidung in der Sache der Beschwerde widmen. Abschließend möchte ich gerne sagen, dass das Recht auf eine gesunde Umwelt für meine Generation und zukünftige Generationen unverzichtlich ist, weil nur in einer gesunden Umwelt all die Kinderrechte verwirklicht werden können. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Ivanova. Und wir können jetzt zur Fragerunde kommen. Und ich sehe schon die erste Wortmeldung bei Frau Rüttrich.
Ja, vielen Dank für die vielen Ausführungen. Das war sehr spannend zuzuhören. Ich habe bezüglich einer Frage, die Sie hier im Raum, glaube ich, mehrfach angedeutet haben, nochmal eine Präzisierungs- oder Verständnisfrage. Sie haben jetzt mehrfach gesagt, die Kinderrechte sollten in Umweltpolitik und Klimapolitik sozusagen verankert sein. Das verstehe ich. Ich gehe aber davon aus, dass es auch natürlich andersrum genauso viel Sinn ergibt, also dass auch umweltpolitische und klimapolitische Aspekte in den Kinderrechten Verankerung finden sollte, dass das sozusagen, dass Sie diese Forderung dann wahrscheinlich auch teilen. Und Sie hatten, Herr Schubert, ja gesagt, Sie könnten sich das vorstellen, über einen Zusatzprotokoll zur Kinderrechtskonvention könnten Sie uns da vielleicht einen Diskussionsstand aus Ihrer Sicht geben. Gibt es da schon aktive Arbeit sozusagen so dran, auch in den Vereinten Nationen, oder wie ist da der Stand, wie ist da die Einschätzung? Kann es zu einem Erfolg kommen in irgendeiner absehbaren Zeit, oder ist es eine Forderung, die erstmal sozusagen überhaupt angeschoben werden muss, oder wird bereits daran gearbeitet? Und dann vielleicht nochmal eine ganz konkrete Frage hier auf Europa und Deutschland. Sie haben jetzt viele Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf sozusagen die Kinder weltweit gegeben. Frau Ivanova hat es nochmal spezifisch auf die Klimafrage gemacht. Könnten Sie vielleicht nochmal sagen, was in Deutschland bzw. in Europa die nachdrücklichen, eindrücklichen und konkreten Auswirkungen von Umwelt oder negativen Umwelteinwirkungen auf die hier lebenden Kinder auch sind. Ein bisschen Hintergrund meiner Frage sozusagen, man kann sonst so leicht woanders hin, woanders ist die Situation schlimm, bei uns ist immer alles prima. Dieser These würde ich so erstmal nicht folgen, sondern es gibt ja mit Sicherheit auch Auswirkungen, die auch hier bei den Kindern deutlich wären. Danke.
Ja, vielleicht kann ich beginnen. Und zwar, um zuerst auf die erste Frage einzugehen, nach den Entwicklungen auf der Ebene der Vereinten Nationen oder im normativen Bereich generell. Hier lässt sich Folgendes feststellen. Sie haben natürlich total recht. Es geht nicht nur darum, Kinderrechte in der Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik zu etablieren, sondern umgekehrt auch darum, Umweltfragen stärker auch in Menschenrechten auszudrücken. Und hier gab es tatsächlich in den letzten Jahren unheimlich viele Entwicklungen, um nur mal eine zu nennen. Es wurden bereits zwei UN-Sonderberichterstatter ernannt seit dem Jahr 2012. Einer davon hat die UN Framework Principles on Human Rights and the Environment entwickelt. Das sind sowas wie so Rahmenprinzipien, die genau darlegen, wie, welche Rolle Umweltschutz im Menschenrechtsbereich haben muss. Und zu den spezifischen Entwicklungen im Kinderrechtsbereich, da hat Frau Gimbenberg vorhin schon darauf hingewiesen, dass wir alle hoffnungsvoll sind, dass der UN-Kinderrechtsausschuss in seiner anstehenden Sitzung im Mai entscheiden wird. Zunächst einmal eine allgemeine Bemerkung zur Rolle von Umweltschutz im Rahmen der Kinderrechtskonvention zu entwickeln. Das wäre der erste Schritt. Dort würde man zunächst einmal dann den kinderrechtsbasierten Ansatz für den Umweltschutz ausformulieren. Und das Zusatzprotokoll wäre dann der Folgeschritt sozusagen, dass man überlegt, wie kann man Kinderrechte, so wie sie jetzt ausgestaltet sind. Ich habe vorhin schon kurz darauf erwähnt, dass es in der Kinderrechtskonvention selbst zwei Bezüge zur Umwelt gibt, im Bereich der Gesundheit und der Bildung, aber in anderen Bereichen nicht. Also könnte man hier durchaus zu einer Stärkung kommen, die viel stärker darauf zielt, die Rolle der Umwelt für alle Kinderrechte deutlich zu machen und vor allem stärker Umweltschutz als solches in den Vordergrund stellt. Ja, also die Funktion eines Zusatzprotokolls wäre hier dann die, dass man sich darauf beziehen kann, auf dieses Recht, um mehr Umweltschutz an sich einzufordern und viel mehr auf Vorbeugung und Vorsorge zu schauen, als jetzt über einzelne Kinderrechte wie das Kinderrecht auf Gesundheit zu rekurrieren, die nur mittelbar letztlich die Möglichkeit bieten, Umweltschutz einzufordern. Das heißt, ich muss immer erst darauf hinweisen, dass mein Gesundheitsrecht impliziert ist, um Umweltschutz einzufordern. Und hier wäre ein Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt gestärkt durch ein Zusatzprotokoll direkt, also der direkte Bezug möglich. Ganz kurz noch zu den Problemen, die hier in Deutschland herrschen, also aus meiner Sicht relevant sind. Zum einen wäre ein wichtiges Thema hier wären Umweltchemikalien und insbesondere Plastikinhaltsstoffe. Das ist ein Gebiet, mit dem sich auch das Umweltbundesamt in seinen Kinderumweltgesundheitsstudien befasst und zuletzt festgestellt hat, dass heutzutage, ich glaube, 90% aller Kinder Plastikinhaltsstoffe in ihrem Körper tragen, ohne dass genau sicher ist, welche langfristigen Folgen das haben wird. Insofern ist das ein sehr, sehr relevantes Gebiet für Kinderrechte und Umweltschutz, denke ich. Und natürlich ist es auch so, dass deutsche Unternehmen, ja, die hier beheimatet sind, einen großen Einfluss haben auf die Situation von Kinderrechten und Umweltschutz in anderen Ländern. Ja. Sei es durch den Export von Pestiziden oder den Export von Verschmutzungsindustrien in andere Länder. Also diese beiden Aspekte, denke ich, sind sehr wichtig in diesem Kontext. Danke.
Möchte jemand von Ihnen noch zusätzlich antworten?
Ich kann Jonas Schubert nur zustimmen, Frau Rüttrich. Ich denke, was man noch mal gesondert sagen kann, auch für Deutschland, also wir haben jetzt sehr die globale Perspektive hier im Blick gehabt. Und natürlich muss man da immer wieder betonen, das haben Sie auch nicht in Frage gestellt, dass Deutschland natürlich, und das hat Rainer Ivanova auch sehr schön dargestellt, dass Deutschland die Verantwortung auch für andere Länder trägt in vielfacher Weise. Gleichzeitig, glaube ich, können wir auch für den deutschen Kontext sagen, genau, ist die Gruppe der Chemikalien eine Gruppe, die besonders relevant ist. Gleichzeitig wissen wir natürlich, die Auswirkungen des Klimawandels sind hier nicht so sehr zu spüren. Andere Umweltrisiken, Luftverschmutzung ist natürlich vergleichsweise anders gelagert als in anderen Ländern, wo das noch ein größeres Thema ist. Gleichzeitig, wenn man aber darauf guckt, was ich vorhin auch betont habe, wenn man auf kindspezifische Verhaltensweisen guckt oder auch alleine die Größe von Kindern, die oft der Höhe der Auspuffe sind und welche Zusammenhänge da für Kinder einfach, welche Risiken da auch in Deutschland bestehen, ist natürlich elementar. Und auch, das hatte Frau Kippenberg auch gesagt, natürlich Kinder, die zusätzlich in Deutschland auch noch in prekären Verhältnissen wohnen, sind natürlich weniger resilient gegenüber den Risiken, die hier bestehen. Wenn man in fragilen Wohnverhältnissen zum Beispiel unterkommt, Das finden wir an manchen Stellen bei Kindern und Jugendlichen. Dann sind diese natürlich auch weniger resilient gegenüber diesen Umweltbelastungen. Also da auch besonders besondere Gruppen in den Blick zu nehmen, die halt dort besonders schutzbedürftig sind.
Dankeschön, Frau Berneburg. Ich habe eine Frage von Frau Wiesmann.
Ja, vielen Dank für die einführenden Vorträge. Ich muss zugeben, dass ich gerne auch noch mal nachfragen möchte, ein bisschen sozusagen anknüpfend an die Frage von Frau Rüttrich, aber noch mal mit ein bisschen einer anderen sozusagen Perspektive vielleicht, wenn ich es richtig auch verstanden habe. Ich will überhaupt nicht in Abrede stellen. Natürlich haben wir sozusagen globale und umfassende und alle Menschen betreffende Umweltherausforderungen und die ganzen Überlegungen in internationalen Organisationen oder in unserer internationalen Politik auf Verabredungen hinzuwirken, dass das Anliegen aller Menschen sozusagen einer möglichst sauberen Umwelt, die sich nicht auch noch immer mehr selbst zerstört, erwärmt und so weiter zu leben, voranzubringen, das teilen wir auf der Zielebene alle. Und dann geht es um Mittel und Durchsetzungsformen von solchen Dingen. Aber wenn wir jetzt über Kinder sprechen, finde ich auch die Perspektive, die eben schon mal so ein bisschen angedeutet wurde, was sind eigentlich spezifische Dinge, die nicht nur, weil Kinder länger auf der Welt sein werden als wir Älteren, sondern weil sie vielleicht auch in ihrer Kindlichkeit, solange sie Kinder sind, eben besonders empfindlich sind. Oder dass ihre Entwicklungsperspektiven als Individuen beeinträchtigt werden, wenn sie eben, und zwar stärker, wenn sie irgendwie schmutzige Luft einatmen, als wenn wir, die wir schon abgehärtet sind, sag ich jetzt mal ein bisschen flapsig, solchen Dingen ausgesetzt sind. Das ist doch auch eine Perspektive, die jetzt ist ein bisschen schon angeklungen, aber ich frage mich, ob sie nicht der gesamten Diskussion dienen würde und uns auch sozusagen mehr Schlagkraft in unserem Ziel, den Kindern zu ihren Rechten zu verhelfen, geben würde. Und deshalb nochmal, ich weiß gar nicht, an wen ich das richten soll, wer sich jetzt angesprochen fühlt, ist sozusagen, dass die gesamte Welt im Sinne der Kinder retten wollen, was wir irgendwie alle nicht schlecht finden können, ist das nicht, muss das nicht flankiert werden durch mindestens eine zweite, sehr konkrete Perspektive? Was sind sozusagen besondere Bedürfnisse von heranwachsenden Menschen, kleinen und halbgroßen, die wir eben und dann eben auch mal sehr spezifisch auch in Deutschland noch adressieren müssen. Und ich will das andere nicht klein machen und nicht abtun, aber mindestens dafür plädieren, dass wir diese Dimension echt nicht vergessen, weil wir da auch ehrlich gesagt an vielen Stellen besseren Zugriff haben, etwas zu regeln. Also Zustimmung, Frage sozusagen, oder habe ich jetzt auch vielleicht wichtige Teile Ihrer Vorträge, die das schon enthalten haben, nicht verstanden? Dann können Sie mich vielleicht noch mal ganz kurz darauf hinweisen, weil ich habe davon ehrlich gesagt nicht so viel gehört. Danke.
Frau Kippenberg, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich würde das gerne, glaube ich, so in zwei Teilen beantworten. Als erstes sind wir, glaube ich, alle drei hier Vertreter von Organisationen, die halt stärker im internationalen Kontext unterwegs sind. Und speziell für Human Rights Watch kann ich jetzt einfach sagen, dass wir in den letzten Jahren keine Studien durchgeführt haben über Umweltfolgen und Kinderrechte in Deutschland. Deswegen kann ich da jetzt nicht so ganz konkrete Beispiele aus unserer Arbeit geben. Aber wie auch Herr Schubert ja schon angedeutet hat, es gibt natürlich eine ganze Reihe von Akteuren, sowohl von staatlicher Seite als auch Experten, akademische Seite, NGOs und so weiter, die sich da wirklich sehr intensiv mit beschäftigen in Deutschland. Da bin zumindest ich jetzt nicht die Richtige, um Ihnen da die ganz genauen Fakten zu geben. Aber Sie hatten ja auch zum Beispiel Herrn Dr. Böse-O'Reilly hier schon im Komitee, in der Kommission, der ja, glaube ich, auch auf solche Aspekte eingegangen ist, also aus medizinisch-akademischer Sicht. Aber ganz generell würde ich noch mal auf diesen zweiten Teil noch mal kurz antworten auf Ihre Frage in Bezug auf das besondere Schutzbedürfnis von Kindern. Also aus unserer Sicht ist das absolut zentral und nicht nur sozusagen so ein Nebenaspekt. Das ist eben genau der Punkt, wie Frau Berneburg so schön am Anfang gesagt hat, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Und wenn wir uns angucken, wie Kinder von verschiedenen Arten von zum Beispiel Schadstoffen beeinträchtigt werden, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Also jetzt sagen wir mal Beispiel Blei. Bei Erwachsenen ist es zum Teil so, dass sie relativ hohe Bleiwerte gar nicht unbedingt konkret irgendwelche gesundheitlichen spürbaren Auswirkungen haben, aber ganz massive Auswirkungen für Kinder, sei es zum Beispiel mangelndes Wachstum, sei es starke Konzentrationsprobleme und Gedächtnisprobleme, seien es auch Probleme mit den Augen, also wirklich ganz konkrete gesundheitliche Probleme. Das haben wir zum Beispiel im Zusammenhang eines wirklichen Desasters von Bleivergiftung in Sambia dokumentiert. Und da gibt es auch viele andere Studien drüber. Blei ist nur so ein Beispiel, aber das ist eben der Punkt, dass eigentlich, also erstmal zum Thema Chemikalien und Schadstoffe, eigentlich Kinder immer sozusagen disproportional benachteiligt sind und viel, viel stärkere und auch andere Auswirkungen erleben, sodass da eben jede Art von Umweltpolitik, kinderrechtsbasierter Umweltpolitik gleich von Anfang an erstmal bei den Kindern und eben auch schon bei der Schwangerschaft ansetzen muss. Ja. In Bezug auf Klimawandel ist das zum Teil auch der Fall, aber vielleicht auf eine andere Art und Weise. Dann kommt es ein bisschen darauf an, von welcher Art von Kinderrechtsverletzung wir sprechen. Ich habe ja eben gerade schon von gesundheitlichen Folgen gesprochen. Und auch da, auch beim Klimawandel, gibt es ja gesundheitliche Folgen, die in ähnlicher Art und Weise Kinder besonders betreffen. Ernährung ist eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel. Da hatte ich ja das Beispiel von den indigenen Bevölkerungen in Kanada oder eben auch zum Beispiel Waldbrände, die natürlich besonders bei ganz jungen Menschen und bei sehr alten Menschen zum Beispiel zu Krankenhauseinweisungen in Brasilien geführt haben, wie wir gefunden haben. Aber da gibt es natürlich auch noch andere Aspekte. Zum Beispiel, wenn Kinder fliehen müssen und entweder Flüchtlinge werden oder auch im eigenen Land internally displaced werden, dann stellen sich ja andere Schutzanforderungen und Schutzprobleme als für Erwachsene. Denn diese Kinder brauchen eben Betreuung und eine Art von Schutz, der nochmal anders ist als bei Erwachsenen. Ein anderes Beispiel, das vielleicht auch ganz interessant und ein bisschen unerwartet ist, ist, in unserer Recherche haben wir zum Beispiel auch gefunden, dass in Ländern wie Bangladesch, wo die Menschen also zunehmend darunter leiden, dass ihnen ihr Farmland kaputt geht und sie Land verlieren, beginnen Kinder, Mädchen immer mehr und immer früher zu verheiraten. Also auch andere Formen von sozusagen staatlicher Schutzfunktion werden da eingefordert oder aber nicht unbedingt eben umgesetzt und führen also zu ganz anderen kinderrechtlichen Konsequenzen, die man jetzt gar nicht erstmal mit dem Klimawandel in Verbindung bringt. Also insofern ist das aus unserer Sicht absolut zentral und nicht nur so ein Nebenaspekt. Das ist für uns tatsächlich im Grunde die Krux, dass es genau darum geht, dass man da ansetzt, gerade diese besonders marginalisierten Gruppen von Kindern zu schützen.
Danke, Frau Kippenberg. Herr Schubert.
Darf ich noch ganz kurz ergänzen? Ich glaube, Frau Wiesmann, Ihre kritische Rückfrage kann man vielleicht auch ergänzend so beantworten. Die Funktion der Kinderrechte ist ja, eine bestimmte Perspektive einzunehmen. Ja? Und unsere Vorträge hier heute zielen nicht nur so stark darauf, aufzuzeigen, welche konkreten Aspekte hier angeführt werden können und welche konkreten Fälle und Problematiken vorliegen, sondern aufzuzeigen, wie Kinderrechte auch eine Debatte verändern. Ja? Ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, dass häufig Gesundheitsprobleme im Vordergrund stehen, wenn man über Kinder und Umwelt diskutiert. Wenn man aber den Blick in die Kinderrechtskonvention wirft, dann sieht man, Kinder haben viel mehr Rechte. Also wir haben vorhin von Rainer gehört, dass eins der Kinder, die dort vor dem Kinderrechtsausschuss klagen, das Recht auf kulturelle Identität in Anspruch nehmen, weil sie damit rechnen müssen, dass ihre gesamte Kultur untergeht, wenn oder in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn der Klimawandel fortschreitet. Und so bietet der Kinderrechtsansatz oder die Kinderrechtsbrille eine Möglichkeit, viele Probleme noch mal neu zu verstehen und viel umfassender zu verstehen. Und sie bieten auch ein starkes transformatives Potenzial. Ja, weil die Perspektive wird geändert von denen, die Probleme verursachen, hin zu denen, die die Rechte haben. Ja, und das verändert auch für die Betroffenen ganz stark die Debatte. Das wollte ich jetzt einfach nur noch mal so generell hinzufügen. Ja.
Vielen Dank, Herr Schubert. Ich habe noch eine Wortmeldung von Frau Ivanova.
Ja, vielen Dank. Ich würde auch gerne noch mal auf die Frage eingehen, weil ich mich als Jugendliche auch in der Position sehe, da konkret darauf zu antworten. Vorab würde ich gerne sagen, dass es leider so, beziehungsweise was heißt leider, es ist so, dass die Folgen des Klimawandels disproportional sind und dass der globale Süden nun mal stärker von den Folgen des Klimawandels betroffen ist, was ich persönlich nicht fair finde, aber es ist nun mal so. Trotzdem ist es so, dass auch meine Rechte, und ich wohne ja in Deutschland, eingeschränkt sind und auch die Rechte von vielen anderen Kindern und Jugendlichen. Und um da ein spezifisches Beispiel zu geben, möchte ich gerne auf das Recht auf Bildung eingehen. Ich wohne in Hamburg und bevor die Pandemie angefangen hat, war es bei uns im Sommer in den letzten 2-3 Jahren so, dass ständig die Schule früher geendet hat oder an manchen Tagen sogar gar keine Schule war, weil es einfach viel zu warm in der Schule war, weil unsere Fenster nicht genug frische Luft reingelassen haben und es einfach nicht möglich war, sich im Klassenraum zu konzentrieren. Hier ist es natürlich so, dass das Recht auf Bildung direkt eingeschränkt wird, aber auch indirekt finde ich, dass das Recht auf Bildung eingeschränkt wird, indem ich mich zum Beispiel gezwungen sehe, am Freitags zum Beispiel die Chemiestunde zu schwänzen, zu Fridays for Future zu gehen, weil ich mich gerne für eine nachhaltige Zukunft einsetzen möchte. Und hier können Sie natürlich argumentieren, dass es mir freigestellt ist, die Schule zu verlassen. Aber viele andere Jugendliche sehen das nicht so, was mich auch direkt zu meinem zweiten Punkt gibt, was mich zu meinem zweiten Punkt führt, weil viele Jugendliche diese Climate Anxiety, diese Klimaangst sehr stark verspüren, was natürlich auch unsere mentale Gesundheit und somit unser Recht auf Gesundheitsvorsorge einschränkt. Weil ich persönlich, als ich zum ersten Mal mich mit dem Klimawandel auseinandergesetzt habe, es war auf jeden Fall keine Depression, aber in eine sehr dunkle Phase meines Lebens reingefallen bin, weil es wirklich sehr besorgniserregend für junge Menschen und ja, teils sogar kleine Kinder ist. Ich erinnere mich, dass ich meiner kleinen Schwester, die damals 6 war, davon erzählt habe und sie angefangen hat zu weinen und dass sich natürlich auch auf ihre mentale Gesundheit auswirkt, wenn sie weiß, dass diese Folgen ihr bevorstehen und dass sie das alles in ihrem Leben noch erleben wird. Also insofern, die Folgen des Klimawandels sind in manchen Ländern deutlich stärker, aber das heißt nicht, dass es sie in Deutschland nicht gibt.
Danke, Frau Ivanova. Ich habe selber noch eine Frage oder mehrere Fragen. Einmal habe ich eine Frage an Frau Kippenberg. Frau Kippenberg, Sie haben noch mal dafür argumentiert für ein robustes Lieferkettengesetz. Und Sie haben in diesem Zusammenhang, also das, wenn Sie das vielleicht noch mal ein bisschen detaillieren könnten, und in diesem Zusammenhang haben Sie auch gesagt, es gibt Unternehmen, die machen das schon. Und da würde ich gerne wissen, können Sie da beispielhafte Unternehmen nennen? Warum machen das manche Unternehmen? Was ist deren Motivation? Also es tatsächlich dann selbstständig da genau hinzuschauen? Und wie könnte man das schaffen, andere Unternehmen dazu auch zu bewegen, beziehungsweise Vorgaben zu machen, die sie dann dazu verpflichten würden? Und ich habe noch eine Frage, ich weiß gar nicht, wer von Ihnen die mir beantworten kann. Es gibt ja diese 8 jungen portugiesischen Menschen zwischen 8 und 21 Jahren, die auch vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Klage gegen 32 Staaten eingereicht haben, und zwar, weil diese nicht genug zur Einhaltung der Klimaziele tun. Und ich würde da mal gerne wissen, was ist da dieser Stand, also dieser Stand der Klage? Und welche Parallelen oder welche Unterschiede gibt es da zu Frau Ivanovas, also an der Klage, an der Frau Ivanova beteiligt ist? Weil ich glaube, diese Klagemöglichkeit von Kindern und Jugendlichen ist ja im Prinzip das Recht auf Partizipation, was sie im Moment haben und was sie ausüben können. Das können sie natürlich nicht alleine. Und darum wäre die dritte Frage nochmal an Frau Ivanova, die mich interessieren würde. Wie sind Sie dazu gekommen? Also was hat Sie dazu gebracht, also sich dieser Gruppen, ich nehme an, dass es eine Gruppenklage ist, also dieser Gruppenklage anzuschließen? Wer hat Sie auf die Idee gebracht und wer vertritt Sie? Weil Sie brauchen da ja Rechtsbeistand. Ja, also wie sind Sie dazu gekommen? Also wer hat Sie darauf aufmerksam gemacht und wie setzen Sie das mit wessen Hilfe setzen Sie das um? Ja, erst Frau Kippenberg, glaube ich, habe ich gefragt.
Danke, ja. Zum Lieferkettengesetz, also ganz kurz, wir sind Teil der Initiative Lieferkettengesetz, eines Zusammenschlusses von verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen in Deutschland, und fordern eben ein Gesetz, das im Sinne der UN-Standards zum Thema die ganze Lieferkette erfasst. Das habe ich vorhin schon kurz illustriert. Das ist einer unserer wesentlichen Kritikpunkte, dass der augenblickliche Gesetzentwurf das nicht so vorsieht. Und dass eben, wie gesagt, nur sozusagen in Einzelfällen Firmen wirklich die ganze Lieferkette runtergehen sollen. Das bedeutet eigentlich, dass das Gesetz ziemlich schwach ist, denn oft ist es so, dass die direkten Zulieferer von Firmen auch zum Teil in Deutschland sitzen oder auf jeden Fall nicht an Orten, wo unbedingt die wirklich gravierendsten Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Das ist eben oft eher so 2 oder 3 Zulieferer weiter entfernt. Was wir da noch fordern, ist, dass es eigentlich eine Haftungsklausel geben müsste, und die ist da im Augenblick nicht drin. und dass sich das Gesetz auch auf kleinere Unternehmen bezieht. Es soll ja ab 2023 für Firmen ab 3.000 Mitarbeitenden und ab 2024 für Firmen ab 1.000 gelten. Wir fordern eigentlich im Sinne des Gesetzes auch hier, dass nach der Definition von was ein großes Unternehmen ist, eben alle Unternehmen ab 250 Mitarbeitenden abgedeckt werden. Sie haben gefragt, wer denn diese Firmen sind oder wer das schon macht und warum vielleicht auch einiges machen und anderes nicht tun. Also ich gebe mal ein, zwei Beispiele. Die Firma Adidas und auch andere Bekleidungsfirmen zum Teil weltweit veröffentlichen Listen darüber, wo ihre Produkte hergestellt werden. Und das ist eine Sache, die wir fordern, auch zusammen mit Gewerkschaften und anderen Akteuren, den sogenannten Transparency Pledge. Da gibt es zunehmend auch in den letzten Jahren Firmen im Textilbereich, die das tun. Das ist ziemlich interessant und ermutigend zu sehen, dass da mehr Transparenz einzieht. Wir sehen das aber in anderen Bereichen nicht, zum Beispiel im Bergbau oder in der Minerallieferkette oder auch in anderen Lieferketten. Das ist so ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, dass also bestimmte Firmen tatsächlich auch jetzt schon in Deutschland, aber auch woanders, ein ziemlich ausgefeiltes System der Sorgfaltspflicht haben und wirklich sich engagieren darin, eben genau zu mappen, also herauszufinden, wer eigentlich ihre Zulieferer sind und dann zu untersuchen, was die jeweiligen Risiken sind und darauf zu reagieren. Wir haben das konkret zum Beispiel für die Schmucklieferkette angeschaut und gefunden, dass Tiffany in den USA eine der besten Firmen da ist. In Deutschland kann ich da kein sehr gutes Beispiel geben. Es gibt aber ja viele eher breiter aufgestellte Studien, die sich anschauen, wie das auch in Deutschland läuft. Und eine davon ist ja genau das Monitoring der Bundesregierung, die ja nun herausgefunden hat, dass über 80% der Firmen das nicht tun. Aber die hat ja auch herausgefunden, dass ungefähr 15% der Firmen das in Deutschland schon machen. Also das ist ja auch eine interessante Information, dass es durchaus möglich ist und dass es eben auch Firmen gibt, die sich da schon auf den Weg gemacht haben. Ich könnte auch noch kurz was zu Portugal sagen. Ich könnte aber auch Rainer das überlassen. Also soll ich da, vielleicht füge ich da kurz was zu und dann kann sie da, ja. Also wir verfolgen diese Klage. Tatsächlich geht es eben darum, dass 4 Jugendliche und 2 junge Erwachsene im September letzten Jahres vor dem Europäischen Gerichtshof eine Klage eingereicht haben, wie Rainer auch kurz erwähnt hat, gegen 33 Staaten, alle EU-Länder und dann noch einige andere, unter anderem Russland, Norwegen, Türkei und noch einige. Und dass der Stand dieser Klage ist zurzeit, dass bis Ende Mai, bis zum 27. Mai, die Staaten, also auch Deutschland, sowohl auf die Frage der Zulässigkeit reagieren müssen, also sich äußern müssen, als auch zur Substanz der Sache, also zur Sache selbst inhaltlich. Das ist insofern interessant, als der Europäische Gerichtshof sich entschieden hat, diesen Fall zu beschleunigen und mit besonderer Dringlichkeit zu behandeln, weil eben der Klimawandel, die Klimakrise als eine besonders dringende Krise definiert wurde vom Gerichtshof und auch dem Druck der Staaten auf eine Trennung der Entscheidung über Zulässigkeit und Inhalt der Sache nicht nachgegeben hat. Also die Staaten haben alle gesagt, auch Deutschland, dass man doch bitte erstmal die Zulässigkeit sozusagen klären müsse. Und da hat sich der Europäische Gerichtshof dagegen entschieden. Insofern ist das ein sehr aktueller Moment. Also nächsten Monat schon wird da eben wirklich, kann man da erwarten, dass die Staaten sich da äußern. Und wir hoffen natürlich sehr, dass da wirklich auch die Jugendlichen Gehör finden.
Danke. Ah, Frau Ivanova.
Vielen Dank. Ich gehe auch noch mal gerne kurz auf die portugiesische Klage ein. Und zwar, also ganz äußerlich betrachtet, ist es ja so, dass die Beschwerde, von der ich ein Teil bin, vor dem UN-Kinderrechtsausschuss steht. Und diese Beschwerde steht vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, Entschuldigung. Und soweit ich weiß, richtet sich die portugiesische Klage deswegen auch an diese europäischen Länder, die Frau Kippenberg schon aufgezählt hat. Und spezifisch beziehen sie sich auf 2 Rechte aus der Europäischen Menschenrechtskonvention, und zwar Artikel 2, das Recht auf Leben, und Artikel 8, das Recht auf Achtung der Privatsphäre, das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens. Und der Ursprung der Klage, soweit ich das weiß, ist ein Brand, der in Portugal 2017 viele Menschen umgebracht hat und der auch diese 6 Kinder und Jugendlichen sehr stark beeinträchtigt hat. Und bei uns ist es ein bisschen ein internationalerer Grund, weswegen unsere Beschwerde gestartet wurde. Und zwar sind wir, wie gesagt, 16 Kinder aus 12 unterschiedlichen Ländern und beziehen uns deswegen auch auf ein paar mehr Rechte, aber natürlich aus der Kinderrechtskonvention. Und mehr kann ich dazu, glaube ich, nicht hinzufügen. Und dann einmal zu Ihrer anderen Frage. Ich persönlich bin zu der Beschwerde gekommen durch eine NGO, die aus den USA kommt. Die Kanzlei, die die Beschwerde vertritt, kommt selbst aus den USA und hat ihren Hauptsitz in New York. Und Sie hatten ja auch gefragt, durch wen wir unterstützt werden, wenn ich das richtig verstanden habe, und wer uns quasi in diesem Prozess begleitet. Und das ist eben genau diese NGO, die heißt Erythra Oceans, und dann die Kanzlei selbst. Dort gibt es sehr viele super nette und hilfsbereite Anwälte und Anwältinnen, die uns bisher immer alle Fragen beantwortet haben, die immer dafür da sind, dass wir mit ihnen sprechen können und unsere Fragen stellen können. Und zu guter Letzt würde ich gerne sagen, dass das auch, finde ich, dass das zeigt, wie wichtig es ist, dass Kinder und Erwachsene zusammenarbeiten, wenn es um Klimaschutz geht, weil oft der Klimaschutz als irgendwie Aufgabe von den Jugendlichen so zur Seite geschoben wird oder gesagt wird, dass ja die Jugendlichen sich jetzt dafür engagieren, aber eigentlich ist es so, dass wir alle vom Klimawandel betroffen sind und es uns alle interessieren sollte und dass wir deswegen alle ein Teil des Kampfs sein sollten, für einen nachhaltigen Planeten zu kämpfen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Ivanova. Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen und wir haben jetzt noch ungefähr 5 Minuten, bevor wir dann auch wieder ins Plenum müssen. Und ich würde gerne für die Schlussrunde nochmal jede und jeden Einzelnen von Ihnen fragen, wo sehen Sie Deutschland gerade im Stand, was die Kinderrechte betrifft? Wie schätzen Sie Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern dazu ein? Und was würden Sie als Ihren, beziehungsweise uns als Politikerinnen und Politikern mitgeben wollen als dringendste, nächst umzusetzende Forderung von Ihrer Seite aus? Achso, vielleicht fängt Herr Schubert an, dann Frau Berneburg, dann Frau Kippenberg und dann natürlich auch Frau Ivanova.
Ja, zunächst vielleicht zu der Rolle von Deutschland. Ich nehme Deutschland immer so ein bisschen als ein, jedenfalls in Bezug auf dieses Thema, einen relativ passiven Akteur wahr. Ja, das heißt, Entwicklungen werden durchaus aufgegriffen, auch im Bereich des Kinderrechts auf eine gesunde Umwelt, aber nicht unbedingt immer proaktiv gepusht und unterstützt, da also sobald man dann vorstellig wird, dann gibt es die durchaus und es gibt auch positive Stimmen im Hinblick auf die Anerkennung des Menschenrechts auf eine gesunde Umwelt, die wir uns wünschen. Aber da würde ich mir eine proaktivere Einstellung wünschen. Ich glaube, Deutschland hat hier viel, viel beizutragen, viel Erfahrung im Bereich des Umweltschutzes auch und könnte da durchaus eine aktivere Rolle spielen. Was ich mir von Ihnen wünschen würde, ist, dass Sie sich genau anschauen, was es für sehr positive und progressive Entwicklungen in den letzten Jahren im Bereich der Umweltrechte gab. Und hier ganz konkret fände ich es wichtig, dass Sie empfehlen, dass Deutschland die Menschenrechtsratsresolution zu Kinderrechten im Umweltkontext aus dem letzten Jahr umsetzt und auch die Empfehlung des UN-Sonderberichterstatters zum Verhältnis zwischen Kinderrechts- und Umweltschutz. Da würde man schon sehr weit kommen. Dankeschön.
Vielen Dank.
Zu der Einschätzung der Rolle Deutschlands kann ich mich eigentlich Jonas Schubert relativ anschließen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, die Rolle Deutschlands auch in dem Sinne zu sehen, dass einfach dadurch, dass Deutschland auch ein bedeutender Akteur in der EU ist, auch auf globaler Ebene, dass mit einer proaktiveren Einstellung und konkreterem Handeln dazu natürlich auch eine Vorbildfunktion geschaffen werden kann für andere Länder. Und da, glaube ich, auch noch Möglichkeiten sind. Ein konkreter Schritt, der jetzt ja gefordert war, da würde ich noch mal dem Nachdruck verleihen, was ich vorhin gesagt habe, dass diese Declaration on Climate and Youth, die im Nachgang zu der letzten COP entstanden ist, wo noch nicht wahnsinnig viele Länder unterzeichnet haben, wo aber ganz zentrale Schritte festgehalten sind, dass das wirklich ein wichtiger Schritt wäre, diese Declaration mitzuzeichnen und sich für die Umsetzung auch einzusetzen.
Danke, Frau Berneburg. Frau Kippenberg?
Ja, danke. Also abschließend würde ich erstmal sagen, dass Deutschland tatsächlich sich nicht immer so stark profiliert oder aus dem Fenster hängt international, wie das vielleicht, glaube ich, manchmal in Deutschland selbst wahrgenommen wird und sich als vielleicht gar nicht so stark als Vorbild dann darstellt oder eines tatsächlich ist, wie man es gerne hätte. Und das haben wir schon an verschiedenen Umwelt- und auch anderen kinderrechtlichen Themen sehen können. Aber ganz konkret, was wir jetzt fordern würden, denke ich, wäre ganz erstmal jetzt wirklich auch zu diesem Zeitpunkt, nächste Woche wird das Lieferkettengesetz im Bundestag diskutiert. Also ich denke, das wäre ein wirklich wichtiger und konkreter Schritt, um dazu beizutragen, dass Kinderrechte und auch gerade in Bezug auf Umwelt Kinderrechte in globalen Lieferketten geschützt werden. Das wäre so ein ganz konkreter Schritt, den ich Ihnen mitgeben würde. Ein sehr viel größerer oder breiter angelegterer Punkt ist natürlich die ganze Klimapolitik, über die wir auch eine Weile jetzt gesprochen haben. Also aus unserer Sicht ist die Klimapolitik tatsächlich, lässt sie zu wünschen übrig und muss da sehr, sehr viel mehr geschehen, um tatsächlich die Klimaziele zu erreichen, auch gerade im Sinne der Kinderrechte.
Vielen Dank, Frau Kippenberg. Und jetzt gebe ich noch mal an Frau Ivanova und das ist dann fast schon das Schlusswort.
Vielen Dank. Ich kann mich all dem, was bereits gesagt wurde, nur anschließen und würde auch noch gerne betonen, was Frau Kippenberg gerade gesagt hat. Und zwar sehe ich das größte Problem in Deutschland momentan bezüglich der Kinderrechtsverletzungen, wenn es um den Klimawandel geht, weil der Klimawandel ein riesengroßes Risiko für die Kinderrechte darstellt. Und ich mir da deswegen wünsche, dass generell die Klimaschutzmaßnahmen verschärft werden, um die Kinderrechte zu stärken. Und das kann natürlich in beide Richtungen passieren. Also zum Beispiel, indem ein Artikel aufgenommen wird, dass Kinder das explizite Recht auf eine gesunde Umwelt haben, kann das natürlich angegriffen werden. Und ja, mehr habe ich da nicht zuzufügen.
Vielen herzlichen Dank, Frau Ivanova. Wenn ich jetzt keine Fragen bei meinen Kolleginnen und Kollegen mehr sehe oder die uns zugeschaltet sind, höre, dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei allen für ihre Zeit und für die Vorträge. Und wie bei jeder Anhörung, die wir bislang zu dem Thema hatten, sehen wir ja, wie wichtig es auch ist, über Deutschland hinaus zu denken und es eben nicht nur national zu sehen, sondern auch unsere internationale Verantwortung zu sehen. Und ich glaube, dazu hat die heutige Anhörung sehr, sehr beigetragen. Und auch, wie wichtig ist die Partizipation und das Beispiel, das uns Frau Ivanova gezeigt hat, dass es Jugendlichen, also für Kinder und Jugendliche eine Möglichkeit geben muss, ihre Rechte, die sie ja bereits haben, auch umzusetzen und einzuklagen. Also vielen herzlichen Dank Ihnen allen. Bleiben Sie gesund. Danke, dass Sie da waren und danke für Ihren Input. Und danke auch an Frau Ivanova, die uns zugeschaltet war.